This comic strip is lame and derivative.
I'll be the judge of that.
Stan Lee!
Creator of Marvel Comics?
Greetings, true believers.
Stan Lee came back?
Stan Lee never left. And I'm starting to think that his mind is no longer in mint condition.
Ja, ich bin mal wieder nach langer Zeit, ja, ist ja wie in alten Zeiten, sind wir mal wieder im Comicladen, Grober Unfug, in der Torstraße. Und Susi ist da.
Hi.
Super Überraschungsgast sozusagen.
Special Guest da.
Und Mike ist da. Hallo Mike.
Hi.
Und wir sprechen heute über ja, das letzte Jahr. Mal gucken, wie war denn für euch so das letzte Jahr?
Bei mir beruflich super stressig, deswegen bin ich praktisch gar nicht dazu gekommen, Comics zu lesen.
Weil Susi ist ja Mitglied der Justice League
genau.
Und deswegen immer sehr eingespannt.
Absolut, genau. Wir mussten nochmal schnell Amerika retten und was machen die Idioten? Die wählen trotzdem Trump, wir sind immer noch am Boden zerstört.
Also sie ist doch eher Mitglied der Avengers.
Immer noch eher so auf der Marvel-Seite.
Immer noch absolut Marvel-Seite.
Ja.
DC hat mich leider komplett verloren.
Ja. Und auch nicht mehr zurückgeholt. Hast du mal einen Blick geworfen in die Young Animals rein?
Nein.
Das wäre vielleicht mal ein Blick wert.
Ich gebe zu, ich habe noch nicht mal Rebirth geguckt, obwohl das sicher viele Themen behandelt, die mir gefallen hätten, aber es war keine Zeit,
ja. Kein
Interesse.
Ja. Und Mike, wie war für dich das letzte Comic-Jahr?
Comic-Bereich, es gibt einige DC-Serien, die mir einen heiden Spaß machen. Das gab Comic- Verfilmungsbereich, obwohl mir Comic-Verfilmungen eigentlich inzwischen ziemlich auf den Senkel gehen, aber hat mir der Valerian ganz ausgezeichnet und Wonder Woman natürlich ganz exzellent gefallen. Also gab schon ein paar Highlights, aber es gab leider auch ein paar Aussetzer, also Sachen, die mir eben nicht gefallen haben oder die ich enttäuschend fand.
Da kommen wir noch zu. Aber was waren denn so jetzt so aus eurer Sicht die großen Comic-Highlights so in diesem Jahr? Vielleicht fängst du mal an, weil du kannst vielleicht auch sagen, was hier im Laden besonders gut gelaufen ist oder so.
Wobei nicht alles, was im Laden natürlich gut läuft, muss auch mir unbedingt gefallen. Aber Neil Gaimans American Gods zum Beispiel, die Comic-Adaption der, oh Gott, was war das, des Romans, gleichzeitig als Tie-In zu der Moment, war ja keine Fernsehserie, sondern ist, glaube ich, eine Amazon Prime oder Netflix oder so.
Amazon Prime, glaube ich.
Ja. Amazon Prime. Eine Adaption läuft also in diesem Internet. war mega erfolgreich als Heftreihe bei uns. Richtig mega erfolgreich. Doomsday Clock.
Mhm. Ja, klar.
Wo sich nach dem ersten Heft herausgestellt hat, dass das tatsächlich eine direkte Watchmen-Fortsetzung ist.
Mhm.
Und sich die Bezüge zum normalen DC-Universum bisher noch in überschaubaren Grenzen halten. Aber mit Doomsday Clock, diesem Zwölfteiler, werden halt auch die ganzen Andeutungen, Anspielungen, offenen Plots aus den letzten anderthalb Jahren in regulären DC-Serien aufgelöst.
Hm. Und wie fandst du das?
Überraschend gut. Ich hatte erst so meine Zweifel, hatte aber trotzdem gut Gefühl und die ersten beiden Hefte, die bisher draußen sind, schlagen bei uns hier, also wirklich jede Heftserie, also Doomsday Clock, dann die restlichen Hefte, die zu Jahresbeginn erschienen sind von DK3, Master Race, dann Dark Knights Metal, die können wir ja nicht schnell genug nachbestellen.
Was ist das?
Arbeitstitel war mal Dark Crisis. Gott sei Dank konnten die Autoren dann den Redakteur davon überzeugen, bitte nicht schon wieder Crisis im Titel, auch wenn das bei DC Tradition hat, sondern das nennt sich Dark Knights Metal. Eine Invasion aus dem dunklen Teil des Multiverse, also bei DC. Dann unglaublich viele, ich weiß nicht, knapp 10 One-Shots, die zum Teil schon in der dritten, vierten Auflage sind und in der Regel, also wir müssen die Teile ständig nachbestellen. Bei den regulären DC-Titeln laufen ganz exzellent Batman, Volume 3, die jetzt laufende Batman-Heftserie und Detective-Comics, Action-Comics und Superman, ganz eindeutige Gewinner bei den Auflagen und bei den Verkäufen, dank Rebirth und Looney Tunes DC, diese One-Shots, die es gab im Sommer,
ja. Da
ganz speziell Elmer Fudd Batman-Crossover von Tom King.
Das sah interessant aus.
Großartiges Heft.
Das ist so eine realistische Interpretation von diesem Bugs Bunny Elmer.
Genau, ja, das Raffinierte bei der Heftreihe war, die Hauptgeschichte vorne ist realistisch gezeichnet. Das heißt, man sieht die Looney Tunes, also in realistischer Optik, also in dem Bugs Bunny Legion of Superhero Special sieht dann Bugs Bunny halt ein bisschen realistisch aus. Aber die Backups hinten drin, die Kurzgeschichten, da drehen sie den Spieß um. Also in dem Elmer Fudd Batman Special, in dem Backup, sieht Elmer Fudd dann wieder aus, wie man es aus den Cartoon kennt. Und Batman sieht aus, so würde er aussehen, wenn er ein Looney Tune wäre.
Okay.
Das ist total geil. So, und bei den Marvel-Titeln, der Legacy One-Shot, der lief ganz großartig. Und dann Mighty Thor natürlich. Captain America hat eindeutig gewonnen, seitdem die Legacy-Nummerierungen wieder eingeführt wurden. Das liegt meiner Meinung nach an dem Autoren und Zeichner. Zumal vorher uns hier reihenweise die Kunden abgesprungen sind oder die Leser abgesprungen sind für Captain America, weil kein Mensch wollte Captain America als Pseudo-Nazi lesen.
Das wollt ihr noch nicht mal Chris Evans haben.
So, Miss Marvel läuft nach wie vor gut. Und Peter Parker, der neue startete Peter Parker und also Spectacular Spider-Man und der Amazing Spidey. Und bei den kleineren Verlagen, American Gods hatte ich schon erwähnt von Dark Horse Comics, Elf Quest, Final Quest, alles, was mit Hellboy oder BPRD zu tun hat, Mike Mignola.
Wie kommt das? Also
das soll ja auch neu verfilmt werden. Ich glaube, das hat auch mal wieder Aufmerksamkeit gebracht.
Okay.
So, und von Boom Studios hier Grass Kings und das ist eine Maxi-Serie, glaube ich, 12 Teile. Die ist hübsch gezeichnet und so ziemlich alle Planet of the Apes Miniserien und One-Shots, die Boom Studios so veröffentlicht. Würde ich sagen, im Großen und Ganzen aus dem Heftchenbereich sind das die Sachen, die im letzten Jahr hier übermäßig erfolgreich liefen.
Und du warst mehr so im Kino unterwegs.
Ich war mehr im Kino unterwegs, wobei ich sagen kann, mit Miss Marvel kann man wirklich nichts falsch machen. Die Autorin ist da absolut großartig. Die Zeichnungen sind eigentlich auch immer toll. Also kann ich jedem empfehlen, auch ungelesen. Ansonsten war ich wirklich mehr im Kino unterwegs und habe es Tatsache noch geschafft, einige Serien zu gucken. Ich kann nur sagen, Leute, guckt Stranger Things, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das ist auch großartig.
Das hat auch schon jeder gesehen, oder?
Ich hoffe ja. Es gibt hier immer noch ein paar Leute, die es nicht kennen.
Der Sheriff von Stranger Things wird ja der neue Hellboy, ne?
Ja.
Ja.
Schön rot angemalt.
Nicht super passend, also ja, mal gucken.
Dann kann er ja kleine seltsame Wesen auch in dem Universum irgendwie versuchen, unter Kontrolle zu bringen. Ich habe als, glaube ich, einer der wenigen Leute nicht Wonder Woman gesehen, weil
was?
DC halt hat mich wirklich nicht angesprochen.
Obwohl,
hat mich,
obwohl dir der Film eigentlich,
das hat mir viele,
absolut sicher extrem gut gefallen.
Ich weiß,
würde.
Aber ich hatte wirklich, das war halt nicht die Zeit, es hat mich dann echt nicht hinterm Ofen vorgelockt. Es tut mir leid, aber auch so die ganze schlechte Publicity, das DC-Universum hat, hat mich da auch verwundert, abgeschreckt. Valerian habe ich auch gesehen, den Mike ganz toll fand. Ich fand ihn nur nett, er sah gut aus. Ich fand die Story aber ziemlich schwach und deswegen kam bei mir halt nicht die große Liebe raus. Ich gebe aber zu, ich bin da auch kein altgedienter Fan der Serie, deswegen hat mich das in vielen Punkten einfach zu sehr ans fünfte Element erinnert, auch wenn das fünfte Element eigentlich die Kopie ist und nicht umgekehrt.
Genau, fünfte Element war als Hommage gedacht. Weil
kam
der Regisseur,
leider zuerst ins Kino.
Ja, weil der Regisseur damals der Auffassung war, die Tricktechnik ist noch nicht weit genug, um Valerian adäquat umzusetzen. Darum damals diese Hommage in Form vom fünften Element.
Okay.
Was noch, ich habe die Marvel-Verfilmung gesehen, die mir auch alle gut gefallen haben. Ich muss sagen, erstaunlicherweise hat mir, glaube ich, sogar Spider-Man am besten gefallen, was ich nicht gedacht hätte. Aber den Film fand ich wirklich gut. Ich muss sagen, Michael Keaton war da absolut großartig als Voltron. Das war ziemlich gelungen. Eine Comic-Verfilmung, die ich leider erst auf DVD gesehen habe, war Atomic Blonde.
Den hätte ich auch ja nie
geguckt. War The Coldest City, das ist eigentlich ein Spionage-Comic, ich dann sozusagen sehr auf Action gemacht. Das ist nicht die tollste Agentengeschichte schlechthin und wer viele solche Actionfilme sieht, kann sich schon denken, worauf es hinausläuft, aber die Kämpfe sind da wirklich ziemlich großartig choreografiert, auch mal sehr realistisch, sehr brutal.
Ja, der Trailer sah ziemlich geil aus.
Die sind halt wirklich teilweise nicht so schick, wie man das in anderen Filmen sieht, aber eben wirklich relativ realistisch, dass dann Celine Strong sich wirklich durch die Berlin prügelt.
So hier so vor Mauerfall Berlin.
Genau. Und das ist
mich würde mal interessieren, dieses Vormauerfall Berlin, ist das realistisch dargestellt oder gibt es da wieder Sachen, wo man sich als Berliner Ureinwohner auf die Schenkel klopft und sich auslacht, von wegen, was haben sich die Amerikaner da wieder einfallen lassen?
Es geht eigentlich noch. Also man denkt manchmal so ein bisschen auch vom Aussehen der Stadt, wirkt ein bisschen seltsam. Es gibt viele Stellen, die wirklich sehr, sehr originalgetreu 80er Jahre sind, gerade wenn man da noch in Berlin war und sich daran erinnert. Bei einigen Punkten wundert man sich so ein bisschen, aber was man vielleicht nicht so ganz mitbekommt, ist, sie springen auch sehr von Ost nach West-Berlin. Und
das geht so einfach trotz Mauer.
In dem Fall, sagen wir so, kurz vor Mauerfall war es ja schon ein bisschen einfacher und passt. Also es ist, glaube ich, nicht hundertprozentig historisch korrekt, aber schon relativ nah. Und wenn ich denke, wie Jason Bourne teilweise durch Berlin gegangen ist mit irgendwelchen Wurmlöchern, ist das absolut belastend.
Was fandet ihr denn nicht so gut dieses Jahr?
Ich fand immer noch die Spezialeffekte, also bei Justice League teilweise, die CGI sah wirklich komisch aus. Also ich habe inzwischen viele auch schon aus Justice League gesehen, manchmal denkt man so, das sieht irgendwie seltsam aus und wirkt so ein bisschen abgehakt. Das war aber bei Thor dieses Mal genauso. Also gerade als sie Kate Blanchett dann durch die Gegend haben springen und kämpfen lassen, wirkte das auch so. Es ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Das finde ich irgendwie immer noch seltsam. Wirkte so, als ob schon mal besser war.
Also Thor war der einzige Film, vergangenes Jahr, den ich mir gerne angesehen hätte. Das habe ich aus zeitlichen Gründen nicht gepackt. Da warte ich jetzt auf die Blu-ray. Aber auf den Thor war ich deswegen so gespannt, weil ich fand den Trailer einfach so geil, so abgefahren. Vor allen Dingen, weil in einigen Szenen noch typische Jack Kirby-Designs zu sehen waren im Hintergrund oder so. Allein das hat mir schon genügt, mir zu sagen, da sind die Macher offensichtlich mit Liebe zum Detail reinigen.
Also ich fand den Film auch ziemlich gut. Ich glaube, um ganz großartig zu finden, hätte der Humor ein bisschen anders sein müssen. Das war nicht so ganz meine Wellenlänge. Es ist aber bei Humor ja immer so, wem es dann gefällt, der hat es, glaube ich, großartig gefunden. Kate Blanchett war super da drin. Und es war schon wirklich sehr abgedreht. Also, und auch so dieses 80er-Fantasy-Vibe.
Also ich hatte hier im Unfug nur einige Male das Problem, 9 Kunden, die den Film im Kino gesehen hatten, klar zu machen, die wollten den Comic bei uns kaufen, auf dem der Film basiert. Und den habe ich dann eine Auswahl gezeigt. Marvel hat da Gott sei Dank diesmal ja gute Arbeit gemacht und hat entsprechende Sammelbände mit Nachdrucken angeboten. Aber den Kunden zu erklären, dass diese ganzen Marvel-Filme nie auf einer Geschichte basieren, sondern ein Sammelsurium sind. Die nehmen sich einen Plot aus der Geschichte und ein paar Figuren aus der Geschichte und mixen daraus eine neue Story, die so ähnlich ist. Aber das ist leider nicht unbedingt jedem Kinogänger oder Zuschauer oder Kunden.
Die wollen dann das Comic.
Die wollen einen Comic haben, der identisch ist mit der Filmhandlung. Und einige Kundinnen legen sehr Wert darauf, dass die Figuren, dass dann Thor so auszusehen hat im Comic wie der Schauspieler.
Also bitte, warum nicht?
Kann ich ja verstehen, aber so funktioniert das eben nicht.
Und das ist dann sehr enttäuschend, wenn er nicht aussieht wie Chris Hemsworth.
Und bei der Justice League fällt mir noch ein, den habe ich nämlich tatsächlich im Kino gesehen, weil, gebe zu, Wonder Woman hatte ich mir im Kino angesehen und dann dachte ich, naja, okay, sie ist in Justice League mit drin, werde ich mein selbst auferlegtes Embargo, keine Comic-Verfilmung im Kino zu gucken, das habe ich ja fast 3 Jahre durchgehalten, nochmal lockern und guck mir den Justice League an und mich hat nur erstaunt, ich fand ihn nicht schlecht, aber ich fand den auch nicht super spitze, er war nett, aber eben auch nicht mehr. Was ich nur nicht nachvollziehen konnte, war, warum der weltweit in den Medien so derart schlecht geredet wurde, weil da haben sich die sogenannten Journalisten an Sachen zum Teil hochgezogen, das konnte ich wirklich nicht mehr nachvollziehen, da hatte ich schon das Gefühl, einer schießt sich drauf ein, das kommt beim Leser gut an, jetzt und alle anderen äffen's nach. Also glaube, weil so schlecht wie der Film geschrieben wurde, war er wirklich nicht.
Ich glaube,
also ich fühlte mich gut unterhalten.
Auch daran, dass DC mit seinem Filmuniversum generell einen schlechten Ruf hat. Und dann ist es leicht, darauf einzuhauen, aber es ist dann auch manchmal so, dass Leute dann wirklich, wenn Fehler angesprochen werden, sie auch eher sehen. In meinem Green Lantern ist teilweise auch wirklich richtig zerrissen worden. So grottig war der Film jetzt auch nicht. Der war nicht gut, aber der war jetzt nicht das Schlimmste, was
ich mal sehen. Ich wollte gerade sagen, weil Green Lantern, da ging es mir damals ähnlich. Der war nett, aber er war auch nicht so schlecht, wie er überall geredet wurde.
Ich glaube, manchmal liegt es auch daran, dass wenn man weiß, was man einem beim Film erwartet, dann ist es leichter, ihn dann zu sehen und die Fehler vielleicht dann auch nicht ganz so schlimm zu finden, als wenn man wirklich ohne Erwartung reingeht und dann rauskommt und denkt, was für ein Käse.
So habe ich zum Beispiel bei Valerian gemacht. Als ich in Valerian reingegangen bin, bin ich mit der Erwartung reingegangen, hoffentlich bauen sie mit der Comicvorlage keine Scheiße und der Film wird wenigstens halbwegs anständig und gibt halbwegs anständige Comics wieder. Und ich habe mir den Film bisher zweimal angesehen und ich bin davon also total begeistert. Vor allen Dingen macht es einen Spaß, weil der Film ist mit einer unglaublichen Liebe zum Detail angefertigt. Es gibt Szenen, da tauchen im Hintergrund irgendwelche Charaktere auf. Wenn man die inzwischen so 22 Einzelheiten plus diverse Kurzgeschichten, wenn man die im Laufe seines Lebens das ein oder andere Mal gelesen hat, man erkennt die Figuren im Film sofort wieder, selbst wenn die nicht mal eine Sprechrolle haben, sondern nur stumm im Hintergrund durchs Bild laufen oder so. Also die haben sich da wirklich allergrößte Mühe gegeben, eine adäquate Umsetzung zu machen.
Ich könnte jetzt gemein sagen, dafür aber leider dann die übergreifende gute Story vergessen.
Finde ich nicht. Die haben der Autor, der gleichzeitig auch der Regisseur war, die haben, ich glaube, oh Gott, was war das? Das zweite und das sechste Album, wenn ich mich recht entsinne, zu einer Handlung verschmolzen. Also ausgerechnet, das war der Punkt, der mich anfangs ein bisschen irritierte, weil ich verbinde mit Valerian vor allen Dingen coole Zeitreise-Stories. Die galoppieren mit ihrem Raumschiff auch durchs All, aber oft genug halt auch reisen sie durch die Zeiten. Und ich mochte immer die Geschichten besonders, wenn sie in die Vergangenheit reisen oder so, oder irgendwelche Zeitparadoxe aufklären müssen oder pipapo. Aber als ich den Film gesehen habe, dachte ich zu mir, okay, das macht schon Sinn, dass er für den ersten Film, das sollten ja wohl drei werden, dass sie da halt, um den Zuschauer nicht zusätzlich zu verwirren, erstmal eine lineare Geschichte erzählen, also die in einer Zeitebene nur angesiedelt ist.
Hm. Also das ist schon offenbar dein Film des Jahres, so, ne?
Neben Blade Runner 2049.
Stimmt, der war ja auch noch.
Aber der basiert ja nicht auf einem Comic.
Genau. Und obwohl ein Star Wars Film im Kino läuft, Mensch Meier. Aber
ich meine nicht auf Star Wars
Achtern
sprechen.
Star Wars ist für mich tot.
Wir haben hier im Podcast schon mal länglich über Star Wars geredet, deswegen mussten wir es wenigstens mal erwähnen. Mike ist nicht glücklich, Susi und ich sind, glaube ich, ganz zufrieden.
Ja.
Was gab es sonst noch so an Serien? Du hast auch Serien geguckt.
Ich habe auch Serien geguckt. Neben Stranger Things lief Iron Fist. Da bin ich so bis, ich glaube, Folge 6 durchgekommen. Dann fand ich es zu langweilig und bin ausgestiegen und dann auch nicht wieder reingekommen. Ich habe Defenders geguckt. Das war nicht großartig, aber es war gut. Mhm. Es war unterhaltsam. Ich fand es am Anfang einerseits lustig, dass sie so in jeder Szene mit jedem der einzelnen Helden den Stil der Serie kopiert haben, die ja alle auch stilistisch sehr anders gehalten waren. Luke Cage zum Beispiel, so sehr warme Töne, mhm. Hip-Hop-Musik, Jessica Jones dann eher diese bleichen Farben, Daredevil dann halt diese sehr harschen, teilweise viele Nachtszenen und diese harschen Lichter, war lustig, wirkt aber manchmal so ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn sie vielleicht das stärker getrennt hätten, dann was weiß ich, eine halbe Folge nur mit Luke Cage, eine halbe Folge nur mit Jessica und was. Ja, also es war nett. Sigourney Weaver war wirklich gut. Jessica Jones war großartig da. Ich fand auch den Jessica Jones Comics, der von Brian Bendis rauskam, gut. Erstaunlich gut, obwohl es so ein bisschen nicht mit den anderen Comics zusammenpasste, wo sie drin vorkommt. Aber trotzdem hat mir gut gefallen. Das war so ein Serienhighlight.
Hast du Serien geguckt? Comic-Serien?
Ich wollte gerade sagen, ich bitte dich.
Gibt es nicht noch irgendwelche Serien, die nicht im Internet laufen?
Es soll tatsächlich noch Fernsehserien geben, die im normalen linearen Fernsehen.
Habe ich mir auch sagen lassen.
Ja, also zum Beispiel die ProSiebenSat.1-Gruppe sitzt ja jetzt bis 2023 oder wann auf sämtlichen Senderechten peu à peu wandern die ganzen Marvel-Sachen zu denen, also Free-TV-Ausstrahlung, auch die Spielfilme, also was im Moment noch bei RTL läuft und dann haben sie natürlich sämtliche Verwertungsrechte Free-TV-mäßig an den DC-Produktionen, also auch Vertigo-Fernsehserien etc. und das verteilen die über ihre Sendergruppen, aber bei diesen Fernsehshows geht's mir inzwischen ähnlich wie bei den Kinofilmen. Sie hängen mir zum Hals raus. Also ich vermisse die Zeiten so noch vor 5 oder 10 Jahren. Da gab es dann mit etwas Glück 1 oder 2 anständig oder gut gemachte Fernsehserien und man konnte sich auf 1 oder 2 Kinofilme im Jahr freuen. Und inzwischen, ich weiß nicht, alle 4 bis 6 Wochen ein neuer Kinofilm, dutzendfach den Kram im Fernsehen oder im Internet. Das würde ich ja schon zeitlich nicht schaffen. Also ich möchte mich ab und zu mal mit ein bisschen was anderem als mit Comics beschäftigen.
Okay, dazu muss ich noch was sagen. Agents of S.H.I.E.L.D. war auch großartig, auch wenn ich es nicht durchgesehen habe, aber für die muss auch mal eine Lanze gebrochen werden.
aber mit unterirdischen Einschaltquoten in den USA.
Ich glaube, das Problem ist, dass sie inzwischen sehr seriell erzählen und da steigen Leute halt nicht wieder ein, wenn sie mal ausgekommen
also,
sind.
Also, so wie ich das, ich habe mein Hintergrundwissen wirklich nur aus dem Hollywood Reporter und die wundern sich dann halt, warum die Serie nicht schon nach der dritten oder vierten Staffel, also ich habe zweimal Situationen, wo die Quoten zum Jahres- oder zum Staffelende so niedrig waren, lagen unterm Senderschnitt, wo angeblich Senderverantwortliche die Serie gerne aus dem Programm kicken wollten und Disney aber gesagt hat, weil Disney gehört ABC, das ABC Network, auf dem Agents of S.H.I.E.L.D. ausgestattet wird, die haben gesagt, kommt nicht in Frage, S.H.I.E.L.D. soll weiter im Programm bleiben. Macht eigentlich auch Sinn, weil aus S.H.I.E.L.D. gehen ja auch die ganzen
inzwischen
Spin-offs.
Nicht mehr.
Nee, nicht mehr.
Also inzwischen ist S.H.I.E.L.D., also was so die Verbindung zu den Kinofilm angeht, relativ eigenständig. Die sind jetzt für die letzten beiden Staffeln ziemlich gelobt worden. Ich glaube aber einfach, man kann nicht ganz sehen, wie die sich im Ausland verkaufen. Das war ja früher bei Smallville auch so. Da wollte der Sender die Serie auch immer rauskicken. Da waren damals die DVD-Verkäufe wohl so großartig, dass Warner Bros. Immer gesagt hat, nein, die wird weiterlaufen lassen.
Das war für Warner Home Entertainment 10 Jahre lang die
Cashcow.
Ja, genau. Was weiß ich, neben IA, als das noch produziert wurde, also Emergency Room, waren das die größten Geldbringer oder Gewinnbringer für Warner Home
und
Entertainment.
Das kann bei S.H.I.E.L.D. ähnlich sein. Also ich meine, ich weiß nicht, ob es sich so gut verkauft, aber es wird schon einen Grund geben, warum jetzt Disney die weiterlaufen lässt. Das wird nicht nur sein, weil die Schauspieler so wahnsinnig toll finden.
Naja, diese ganzen Marvel-Fernsehserien, die... Ich gesagt, schon wieder Fernsehserien. Also die laufen ja nicht im Fernsehen, die laufen
S.H.I.E.L.D.
ja bei,
läuft
bei ja, S.H.I.E.L.D. schon, aber ich meine jetzt die ganzen Marvel-Serien, die bei Netflix laufen. So, also im Internet. Ja. Da ist ja offensichtlich, geht das hin und her. Mein letzter Wissensstand ist der, dass die Sachen, wenn Netflix die Marvel- und Disney-Rechte los wird, Ende 2018 oder 2019, dass die Serie, also die eine Version sagt, die Serien wandern dann alle in den noch zu gründenden Disney-Streaming-Dienst. Andere Version lautet, die Serien werden alle eingestellt und auf diesem Disney-Streaming-Dienst durch neue Serien ersetzt mit anderen Inhalten.
Das hängt wahrscheinlich davon ab, wie die Rechte sind. Also wenn Disney da keine Rechte hat, würden die garantiert dann einstampfen und ansonsten werden die dann
Disney gehört ja alle.
Bald.
Ja, so gefühlt schon, ne? Also es gibt jetzt eigentlich, was gibt's noch?
Also Universal gehört ihnen noch nicht, Paramount und Warner Bros.
Oh, da können wir uns demnächst freuen, Star Trek vs. Star Wars, wenn sie das noch kaufen sollten.
Oh ja.
Weil ich finde, in den USA, mich irritiert das wirklich etwas, dass da noch niemand eingegriffen hat aus der Politik oder so. Weil,
unter Donald Trump. Eingreifen, wenn große Firmen noch größer werden.
Naja, weil die haben jetzt, wenn sie sich dann die 20th Century Fox einverleibt haben, also wohl 90% oder 91% von allem, was zur 21st Fox gehört, das ist dieser Überkonzern und dazu gehört die Fox Fernsehstudio, Fox Spielfilmstudio, das ganze Film- und Serienarchiv und so weiter, wenn sie sich das alles einverleibt haben, dann haben die in den USA wohl Disney mit Marvel, Lucasfilm, Pipapo und was sie sich alle aufgekauft haben, einen Marktanteil von über 40% im Vergleich zu anderen Studios.
Muppets, Simpsons, X-Files.
Stimmt.
Das ist eine endlose Liste von tollen Franchises, die da jetzt
Und alle können endlich in Disney World stattfinden.
Ja, man muss es auch mal positiv sehen, ne?
Mit Sarkasmus kommen wir weiter.
Ich kann daran nichts positiv finden. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Star Wars. Der Typ diverse Star Wars Merchandise, da kommen zum Beispiel kleine Comicläden überhaupt nicht mehr ran. Die gibt's dann offiziell nur noch über einen Disney Store. Also da könnte ich jetzt Dutzende von Beispielen nennen.
Man kann auch sagen, ein gutes Beispiel war ja Episode 8, wo die Disney wirklich regelrecht mit Gewalt die Kinos gezwungen hat, die Filme extrem aufzuzeigen, extrem lange, also da wirklich die Macht eingesetzt.
Und die Mieteinnahmen erhöht haben.
Und das wird demnächst, also je mehr Filme die bringen, desto mehr wird das noch so weiterkommen.
Und bei Episode 7 haben sie das schon mal gemacht und sind damit durchgekommen, jetzt haben sie bei 8 schon wieder gemacht und so steigert sich das. Die nutzen knallhart ihre Marktmacht wenn man bedenkt, wie mies es den Disney-Studios noch in den 80er Jahren ging und jetzt stehen sie da
Kann man, aber jetzt einem Unternehmen auch nicht wirklich vorwerfen. Ne? Da muss man dann schon bei der Politik anklopfen. Und,
ja, nur das mag sein. Ich verstehe nur einige Fans nicht, die vollkommen ohne das zu hinterfragen, das einfach geil finden, dass Marvel jetzt zu Disney gehört, oder das geil finden, dass Star Wars jetzt zu Disney gehört, so weiter und so fort. Ohne sich Gedanken darüber zu machen, mal zwei, drei Ecken weiterzudenken, was bedeutet das in den nächsten Schritten, wie zum Beispiel, dass Disney jetzt Druck auf die Kinos macht, dass Disney bestimmtes Merchandise nicht mehr zulässt hier an die Comic-Shops, sondern nur noch über eigene Läden vertreiben will. Disney arbeitet dran, praktisch alle, oh Gott, wie soll ich
Disney
sagen?
Disney will ein Monopol haben.
Ja, und zwar alle Stellen der Vermarktungskette aus Disney-Hand. Das heißt, damit die irgendwann überhaupt nicht mehr darauf angewiesen sind an fremde Vertriebe, fremde Geschäfte, fremde Kinos.
Ja, ist ja auch klug, das so zu machen. Also aus deren Perspektive total
nachvollziehbar. Ist es klug, es wird sicher nicht für die Industrie gut sein, sowohl die Filmindustrie als auch für die Comics und sonstige Nebenprodukte wie Film und Fernsehen. Ich frage es, ob es langfristig natürlich auch für sie gut ist, weil Konkurrenz belebt schon das Geschäft. Und wenn Disney dann sozusagen die Kino oder gerade den Blockbuster-Markt komplett dominiert, dann müssen sie sich auch keine Mühe mehr geben.
Das ist der nächste Punkt. Ich privat gehe seit den 80ern sehr gerne ins Kino. Mir hängt zum Beispiel auch diese ständigen sogenannten Blockbuster hängen mir zum Hals raus. Was spricht dagegen, sich im Kino mal einen Autorenfilm anzusehen, oder wie wird man mit Kino aus Europa oder aus Südamerika oder wie auch immer, ich will jetzt hier nicht eine Lanze für Independent Cinema oder so brechen, aber was Disney da betreibt im Grunde genommen, die fördern, dass das Filmgeschäft immer einseitiger wird.
Aber guck mal, demnächst gibt es dann Disney-Blockbuster und Independent-Filme und dazwischen gibt es nichts mehr.
Ja, aber...
Und du musst auch sehen, es wandert halt auch viel ins Fernsehen ab, ne? Also, ja. Was nee, in Serien...
Leider nicht ins Fernsehen, sondern ins Internet. Netflix und Co.
In Serien, ne? In TV-Shows. Und das hat sich halt, hatten wir ja auch schon zu Genüge, das Thema, da finden jetzt halt ganz andere, ganz total interessante Autorengeschichten auch teilweise statt, ne? Die vorher vielleicht im Kino sonst stattgefunden hätten. Vielleicht wird Kino dann wirklich nur noch dieses große Event-Ding von Blockbustern irgendwie mit 3D und Laser und...
Weil sich das nur lohnt und alles andere verändern.
Also ich habe mir, seitdem der Zoopalast wieder eröffnet wurde, modernisiert oder so, dagegen nicht nur gerne in den großen Saal, um da halt die Blockbuster zu gucken, wie den Valerian oder Star Wars, sondern die haben in den kleineren Sälen, ich glaube Kino A oder B, das ist ausgestaltet, die Wände mit echten Bücherregalen, mit echten Büchern, die kann man aus dem Regal nehmen, also das sieht wirklich aus wie eine wie ein hübsch hergerichtetes Bücherzimmer mit einer riesen Leinwand und so, und da laufen dann die passenden Filme dazu, also mehr so kleinere Produktionen oder Independent-Kino oder so, und das macht wirklich Spaß, sich in der Atmosphäre dort dann solche Filme anzusehen. Das muss nicht immer hier Krawallkino sein. Was auch ganz schön ist, ich habe hier noch Krawallfilme auf Blu-ray zu Hause, was weiß ich, aber
wollen wir jetzt noch jeder einen Nicht-Krawallfilm empfehlen?
Ja, genau. Ja,
das können wir gerne machen. Aber ja, ich glaube,
Trainspotting 2 letztes Jahr war geil.
Die göttliche Ordnung.
Okay, machen wir gleich. Aber ich glaube, das wird auch bleiben. Also das wird nicht völlig verschwinden, glaube ich nicht. Also
naja, was wegbricht in der Mitte, sind die mittelgroßen Produktionen. Da gibt dann wirklich nur noch Independent Cinema, die wirklich hier Geld sammeln gehen müssen, um den Film produzieren zu können. Und dann gibt es die mega großen Produktionen, und da wird's, finde ich, in den letzten Jahren immer einseitiger, weil ich habe so das Gefühl, die Hälfte aller Großproduktionen ist inzwischen irgendwas mit Superhelden.
Aber war das nicht auch früher? Ich meine, wenn ich denke, wie viele Western es gab, da muss es ja auch wirklich Kinoschwemmen geben. Die waren sicher nicht solche riesen Blockbuster wie jetzt.
In 50ern und 60ern hatten wir eine Westernwelle. Dann Ende der 60er, Anfang der 70er, eine kleine SF-Welle mit 2001 und dem Planet der Affen-Filmen und so und einigen anderen Produktion hier, Soylent Green und ähnlichem.
Oder wir hatten nochmal diese ganzen Romantikwellen. Ich meine, es gibt ja auch noch kaum sozusagen Rom-Coms, die gibt es ja auch kaum noch im Kino. Die gab es ja auch manchmal wirklich wie Sand am Meer und gefühlt alle zwei Wochen eine neue.
Diese,
weil Hugh Grant jetzt in Rente ist, deswegen glaube ich.
Das muss ich sagen, Julia Roberts geht jetzt auch nur noch lieber in die ernsthaften Filme. Mist,
dass,
aber auch.
Dass diese Megaschwämme an Superheldenverfilmungen, dass der derart lange anhält, weil
ja, das ist schon eine Plage.
Also ich fände zum Beispiel schön, wenn es mehr Comic-Verfilmungen geben würde, mal ohne Superhelden. Also ich bin ein erklärter Superhelden-Fan, Superman und Co. Ich liebe
aber das. Selbst du hast zu viel jetzt.
Ja, das ist mir einfach zu viel. Ich möchte ganz gerne, wenn es schon Comic-Verfilmungen sein müssen, gibt von Vertigo, von Dark Horse Comics, von Image Comics, die publizieren so gute Science-Fiction, Horror, Liebesgeschichten, Pipapo. Wieso kann man sowas nicht mal verfilmen? Und mit großem Aufwand ins, und mit Riesenwerbung ins Kino bringen. Warum immer Superhelden? Ich finde es etwas einseitig. Naja, fragt sich, wie lange noch. Also auch die Phase der Western-Filme und auch die mehreren Phasen, die es gab, der Science-Fiction-Filme, geht irgendwann mal zu Ende.
Ich glaube, wir sind da auch schon relativ weit am Ende in dieser Phase. Also ich glaube nicht, dass es noch jahrelang jetzt so weitergeht mit Superheldenfilmen.
Also dass es so extrem viele gibt, sicher nicht. Ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum jetzt Disney Fox gekauft hat, damit sie dann eben das zumindest, was alles, was in ihrem Marvel-Bereich ist, kontrollieren kann, was sie dann rausbringt und was nicht.
Ja, das halte ich eher für den willkommenen Nebeneffekt. Der Hauptgrund wird schon sein, dass sie mit der Aufkauf von Fox Material haben, womit sie da ihren Streaming-Dienst
natürlich
bestücken können.
Die denken auch schon langfristig. Die haben da also nicht nur einen einzigen Grund, wie einige sagen, es ging nicht darum, die X-Men gegen die Avengers kämpfen zu lassen, sondern die haben da schon sehr, sehr viele Gründe gehabt. Und ich denke schon, dass die auch langfristig eben planen, dass die sowohl Marvel-Studios als auch eben, was jetzt sozusagen mit den X-Men so zu tun hat, als Riesen-Franchise irgendwie am Leben erhalten wollen. Die wollen ja nicht ein Filmstudio einstampfen, was die für teures Geld aufgebaut haben.
Nee, das nicht, aber
das simuliert ja auch noch Diversität, wenn du da noch ein Label hast.
Ja, aber die Zahl der 20th Century Fox Produktionen, sagen Experten, wird zurückgefahren werden und in die frei werdenden Slots in den US-Kinos wird Disney dann eigene Produktion, also vom Disney eigenen Studio oder von seinen Sublabels hier Marvel, Lucasfilm und so weiter und so fort reindrücken. Oder Pixar. Pixar war ja witzigerweise mal eine Abteilung von Lucasfilm, die Lucas dann in die Eigenständigkeit entlassen hat und dann wurden die auch von Disney geschluckt, wie es sich gehört.
Und dann ist Lucasfilm auch noch heim in die Familie gekommen.
Ja, heim ins Reich.
Ja, finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee. Jeder kurz einen unbekannteren Film sagen.
Also bei mir, Die göttliche Ordnung, ging um die Einführung des Frauenwahlrechts in der Schweiz. In den 70er Jahren war wirklich erstaunlich gut, lustig und sagen so, als Frau hat man dann einige dieser Sprüche wiedererkannt, die den Frauen damals aber noch persönlich ins Gesicht geschleudert wurden und nicht nur per Twitter.
Mhm. Mike?
Ich würde sagen, von den Sachen, die ich letztes Jahr im Kino gesehen habe, als kleineren Film würde ich tatsächlich noch den Trainspotting 2 bezeichnen. Mhm. Der hat mir großen Spaß gemacht. Ansonsten gucke ich mir solche Filme dann, die laufen ja meist auch nicht lange im Kino. Eine Woche, zwei Wochen. Wenn ich sie da dann verpasst habe, dann werden die als Blu-ray oder DVD gekauft. Aber da würde mir jetzt akut kein Titel einfallen. Vermute mal irgendwas aus dem schwul-lesbischen Bereich, also Independent Gay Cinema.
Ich könnte noch sagen, den habe ich nicht letztes Jahr gesehen, aber ich habe gerade diesen Loving Vincent gesehen. Das ist ein kompletter Spielfilm, der gemalt ist. Und also tatsächlich gemalt ist, nicht nur irgendwie so ein Filter drüber gelegt. Und im Stil von Van Gogh gemalt ist und eben aus Van Goghs Leben eine Episode erzählt, so die allerletzte, sein Tod. Mhm. Und das ist auch ziemlich beeindruckend. Also der läuft jetzt gerade, glaube ich, noch im Kino knapp.
Ein Film fällt mir ein, der ist aber schon etwas, der ist 9 oder 10 Jahre alt. Den habe ich mir als südamerikanische Import-DVD bestellt, weil der Inhalt, die Darsteller etc., das fand ich alles sehr interessant. Dann hatte ich die Trailer auf YouTube gesehen. Der hatte auch, ich glaube, eine goldene Palme oder silberne Palme damals von Cannes erhalten. 2007 musste die gewesen sein. Den kriegt man nur in Portugiesisch mit englischen beziehungsweise deutschen Untertiteln, weil in dem Film wird grundsätzlich nur Portugiesisch oder Deutsch gesprochen. Spielt 1942, geht um einen Kriegsdienstverweigerer, so einen deutschen, jungen deutschen Mann, der praktisch nach Südamerika geflitzt ist, um nicht zur Wehrmacht zu müssen, sich dann als Aspirinverkäufer verdient. Oh Gott, wie hieß der Film? Aspirin, ja. Das ist im Grunde genommen wie so eine Art, also ich hatte das Gefühl, ich gucke so ein Buddy-Movie, weil der freundet sich dann dort mit einem Einheimischen an, der begleitet ihn dann in den einzelnen Orten. Man lernt teilweise die skurrilsten, schrägsten Leute kennen. Der Film hat auch einen recht melancholischen Schluss, also mir hat er gefallen. Wenn mir jetzt nur der Titel einfallen würde, Aspirin, Vultures und krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall, und der war so ja nominiert für einen Auslands-Oscar in dem Jahr. Und das waren so verschiedene Faktoren, wo ich mir dachte, verdammt nochmal, der Film interessiert mich jetzt so sehr, der wird jetzt geordert und dann wird er geguckt und der hat mir auch sehr gut gefallen. Dass der Hauptdarsteller ganz nett aussieht, spielt auch noch eine Rolle, ja.
Okay, dann können wir, glaube ich, eine Runde drehen vom Film, auch so ein bisschen zum Comic zurück. Großes Thema, der MeToo-Hashtag ist ja dann tatsächlich auch ein bisschen in den Comic-Bereich übergeschwapptes Thema, ne? Nicht so riesengroß natürlich wie im Filmbereich, aber wie habt ihr das so wahrgenommen?
Also das Thema mit Belästigung von Zeichnerin, Durchzeichner, Redakteure und also was war immer mal wieder ein Thema, sind ja immer wieder mal entweder Leute gefeuert worden oder es gab eben riesen Aufschrei, wenn Leute nicht gefeuert wurden, aber es war immer so ein bisschen so ein Sturm im Wasserglas. Ob das jetzt bei der Comic, im Comic-Bereich wirklich komplett Feuer fängt, so wie dann beim Filmbereich, weiß ich nicht.
Da gab es jetzt eigentlich so an großen Fällen nur diesen Eddie Berganza von DC, ne?
Ja, wobei da mich eigentlich nur erstaunt hat, dass der gute Mann, ausgerechnet dann auch noch als Oberredakteur der Superman-Titel, sich jahrelang auf dem Posten halten konnte. Weil Gerüchte gab es schon seit Jahren. Ich treibe mich halt logisch als Superman-Fan und Sammler auf diversen Websites herum, teilweise Webseiten, die das Gras wachsen, die auch Connections haben in die entsprechenden Redaktionen oder so. Und Gerüchte gab es halt wohlgemerkt schon seit Jahren. Und was dem Mann wohl das Genick gebrochen hat, wie ich finde, vollkommen zu Recht, war das dann, ich weiß nicht mehr, welche Zeitung, das war eine große amerikanische Tageszeitung, wird wahrscheinlich wieder eins von diesen Tabloids gewesen sein mit riesen Überschriften, ihn zusammen mit, ich glaube, 10 oder 11 anderen mit Foto auf die Titelseite gehoben hat. Und einen Tag später wurde er fristlos von DC gekündigt. Mhm. Während vorher DC die Sache so gehandelt hat, immer wenn sich Kolleginnen oder Mitarbeiterinnen beklagt haben über unverhältnismäßiges Verhalten, betatschen oder dass der ihnen irgendwie auf die Pelle rücken wollte, dann reagierte DC meistens entweder gar nicht oder aber das führte dazu, dass die entsprechenden Damen dann selber sich haben umsetzen lassen oder umgesetzt wurden in andere Bereiche, was natürlich auf Dauer nicht sein kann. Und der ist fristlos gekündigt worden und jetzt seit ein paar Tagen geistert halt durch die Medien, dass der 95-jährige Stan Lee,
ach ja, richtig,
Marvels Münchhausen, was weiß ich, sich als Fan von Blasmusik geoutet hatte, dass also er belästigt seine Krankenschwestern angeblich. Also ich habe den Erstmeldungen noch nicht so richtig Glauben schenken wollen, weil die Zeitung, war ein britische Tablet, was darüber berichtet hat, das ist eigentlich bekannt dafür, dass die gerne im Dreck wühlen. So, aber das ist wie so ein Dammbruch. Jetzt kam eine Meldung, jetzt kommen auch Meldungen aus anderen Quellen, was weiß ich, dass er sich bei anderen Gelegenheiten wohl auch daneben benommen haben soll.
Es wundert mich jetzt aber auch nicht wirklich.
Nicht so richtig.
Also es ist ja so ein bisschen traurig, wenn ich mal sage, aber es wundert mich nicht wirklich. Was weiß denn jetzt war so, wenn man, ich habe es auch nur so ein paar Berichte gehört, da meinten halt ein paar Leute, es klingt so, dass er zusätzlich noch ein bisschen senil oder dement geworden ist. Das kann ich nicht einschätzen. Es würde mich aber nicht wundern, wenn es die Sache eskalieren lässt und Total. Ich glaube auch wirklich, dass er da dass da was dran ist und ist auch schuld, aber ich sagen, am schlimmsten viel einfach, dass die Arbeitgeber dann auch sagen, sie lassen dann die ganzen Pflegerinnen wunderbar weiterarbeiten und greifen nicht richtig ein.
Was ich nicht verstehe, bei der ersten Meldung, die in der Zeitung stand, warum dieser Pflegedienst, wenn das mehr als einmal vorkam, würde ich als Pflegedienst doch dann sagen, okay, dann setze ich künftig nur noch männliche Schwestern, also männliche Pflegekräfte ein. Warum sie das nicht gemacht haben und weiterhin Frauen hinschicken.
Wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass er einmal Frauen vielleicht auch wirklich speziell gefordert hat. Wie gesagt, bei den Diskussionen, die ich hatte, wo dann auch viele Pflegerinnen sich gemeldet hatten, weil einige meinten, die Männer werden genauso belästigt. Sie meinten, es klang so ein bisschen, als ob er dement ist. Wie gesagt, kann ich nicht einschätzen, ob es wirklich jetzt daran ist. Aber meinten dann
es
sozusagen.
Es kann halt sein, dass er dement ist. Kann aber auch sein, dass das die ideale Ausrede nur.
Ich glaube, ganz ehrlich, ist es beides erst 95. Da setzt dann irgendwann auch wirklich geistige Fähigkeiten einfach so ein bisschen aus. Ich glaube aber nicht sozusagen, dass es jetzt nur daran liegt, sondern dass er auch früher schon Frauen sexuell belästigt hat, so traurig das klingt. Und
naja, Stan Lee, ich habe den Mann nie persönlich kennengelernt, aber aus den Medien in den letzten 20 Jahren, wenn man so Interviews liest oder gerade hier auf dem Unfugblog ja mal vor längerer Zeit ein Radio-Interview mit Jack Kirby online gestellt, wo dann Stan Lee anrief und man sofort merkte, wie die sich angiften. Also Stan Lee scheint mir ein sehr selbstverliebter, von sich selbst überzeugter, eitler Selbstdarsteller zu sein, der auch gerne von sich behauptet, er hätte quasi das Marvel-Universum im Alleingang erfunden und Steve Ditko und Jack Kirby durften ihm näherweise ein bisschen helfen. Dass das alles ganz anders ist, ist ja inzwischen Gott sei Dank allgemein bekannt. Also andererseits, der Mann ist 95 und wenn er wirklich debil sein sollte, wenn man sich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, Senilität und Pipapo, da kann sowas natürlich durchaus möglich sein, was weiß ich, dass derjenige nicht mehr Herr seiner Sinne ist und dann alles anbaggert oder antatscht, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also.
Wie gesagt, ich denke, es wird so eine Mischung aus beiden sein. Ich weiß es auch nicht genau, aber ich bin wirklich sehr geneigt, den Pflegerinnen dann auch zu glauben, die das ausleiten. Ich denke, wie gesagt, der Pflegedienst sollte da eindeutig zur Rechnung gezogen werden, dass sie sich nicht schützend für ihre Angestellten gestellt haben. Naja, und Marvel sollte Stan Lee vielleicht jetzt einfach auch mal Stan Lee sein lassen und in Ruhestand schicken.
Wäre vielleicht mal Zeit, ja.
Der Mann ist 95.
Ja, und Kirby wäre dieses Jahr 100 geworden, ne? Mhm. Wird das irgendwie gefeiert mit irgendwas?
Naja,
Kirby-Tag oder so?
Naja, Marvel hat einigen seiner regulären Comics halt sogenannte Kirby-Varianten spendiert. Das heißt, das waren meistens Splash-Pages aus alten klassischen Marvel-Comics, neu koloriert. Das Gehässige war nur, die konnte man als Händler nur bekommen. Das waren dann, ich glaube, 1:10 oder 1:25 Varianten. Das heißt also, die waren also nicht unbedingt jedem Händler beziehungsweise jedem Kunden, der Interesse daran hatte, zugänglich. Und DC hatte eine Miniserie laufen. Das waren 5 oder 6 One-Shots. Die habe ich auch alle mit Freude gelesen, weil da haben unterschiedliche Autoren und Zeichner wie so eine Art Liebeserklärung von Kirby für DC in den 40er, 50er, 60er Jahren kreierte Figuren aufgegriffen und mit denen neue Geschichten erzählt. Und als Backup gab es dann immer relativ passend zur Hauptgeschichte eine Original-Kirby-Geschichte als Reprint. Dazu, glaube ich, immer noch 1, 2 Textseiten mit ein bisschen Background zu Kirby. Das fand ich war eigentlich ganz nett, vor allen Dingen zum normalen Coverpreis. Also das waren etwas dickere Hefte, ich glaube 50 Seiten stark für $4 oder $5. Ich fand es ein bisschen schade. Ich hatte so gehofft, dass das Marvel endlich ein Einsehen hat und dann zu Kirbys rundem Geburtstag den Fantastic Four vielleicht endlich die lange vermisste eigene Heftserie zurückgibt.
Vielleicht gibt es jetzt eine Chance, wo sie doch Fox zurückgekauft hat.
Ja, davon gehe ich jetzt eigentlich sehr fest aus, weil der einzige Grund, warum die Fantastic Four Heftreihe immerhin das allererste Superhelden-Team von Marvel, damit fing das Marvel Age eigentlich an. dass es die bei Marvel nicht gibt. Ich finde das grauenhaft. Das habe ich hier durchaus auch schon erlebt bei Kunden, die dann der Meinung sind, na, die Avengers sind doch das Gründungsteam von Marvel. Wenn man denen dann erzählt, nee, die Fantastic Four, die gab es 3 Jahre vorher. Und die Avengers wurden nur konzipiert als Gegenstück zur damals sehr erfolgreichen Justice League von DC. Okay, ich schweife jetzt sehr ab, aber das ist so eine Sache, die mich auch etwas irritiert, dass eine ganze Generation an Comic-Fans jetzt da ist, die die Origins und die Entstehungsgeschichten und auch den Hintergrund der Entstehung dieser Comic-Figuren offensichtlich nur noch aus den Kinofilmen und den Fernsehserien kennt und sich für den eigentlichen Punkt, nämlich die Comics, ja nicht mehr interessiert. Hm, finde ich schade. Ach, wir waren bei Kirby. Hm, sorry.
Genau. Wie lange ist er schon tot?
Oh Gott.
Ungefähr?
Guck mich nicht an, keine Ahnung.
20 Jahre, 30 Jahre schon?
6. Februar 94.
Ah ja, okay.
Ja, und lag bis zum Schluss fast ununterbrochen mit Marvel im Streit.
Mhm. Wollen wir noch ein bisschen vorausblicken, was ihr so im nächsten Jahr oder in diesem Jahr vielmehr, worauf ihr euch freut, was ihr vorhabt?
Naja, ich als Superman-Fan bin dann natürlich befangen. Im April, so 18. April, wird die Figur offiziell 80 Jahre alt. 18. April 1938 erschien Action Comics Nr. 1. Damals wurden US-Comics 3 Monate vordatiert, darum, oder 2 Monate, auf jeden Fall Coverdate Juni 1938, aber erschienen Auslieferungstag war tatsächlich 18. April. So, das heißt, Superman wird 80 und gleichzeitig erscheint in der Woche auch die 1000. Ausgabe von Action Comics. Also eine echte 1000, nicht wie bei anderen Verlagen munter mal zusammengerechnet, sondern tatsächlich der 1000. Heft. Da freue ich mich tierisch drauf und zeitgleich veröffentlicht DC dann auch noch ein, weiß nicht, also da gibt es noch keine Details, ein ziemlich großes Poster, auf dem alle 1000 Cover drauf sein sollen. Wie das funktionieren soll, weiß ich noch nicht.
Wahrscheinlich sehr klein.
Mikroskopisch
ja,
wahrscheinlich.
Ja, und dann kommt ja auch noch dazu, und es gab ja auch Hefte, die hatten mehrere Cover. Also zum Beispiel seit der Rebirth-Ära zum Beispiel erscheinen viele DC-Titel mit frei bestellbaren Variant-Covern. Das heißt also, jede Heft mit 2 Titelbildern. Also wie das im Detail funktionieren soll, da gibt es noch keine Infos. Und dann wird Leitbuch für $30, knapp 400 Seiten stark, mit ausgewählten Reprints von Stories und Essays und historischen Abrissen von irgendwelchen bekannten Autoren, wobei DC da noch nichts bekannt gegeben hat, das soll wohl nächsten Monat erfolgen, dass sie die Details sein. Also dieses Buch und die 1000. Ausgabe, da freue ich mich ein bisschen drauf.
Hm. Aber sag mal, wenn Superman jetzt auch schon 80 ist, hoffentlich wird der nicht auch noch senil und fängt an, Krankenschwestern anzugrammeln.
Naja, eigentlich, das ist ja der offizielle Geburtstag, eigentlich wird er ja sehr schon 85, weil die Figur, ihr habt es ja schon knapp 5 Jahre, Siegel und Schuster sind ja, damals waren sie noch Schüler, sind ja mit dem Konzept hausieren gegangen bei diversen US-Verlagen und Pipapo Comic-Hefte, in dem Sinne gab es ja noch nicht.
Also er ist noch älter, es ist noch schlimmer. Wir hoffen, dass Louis Lane ein gutes Auge auf ihn hat.
Genau. Wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendwas, worauf du dich freust?
Ich freue mich wahnsinnig auf die 2. Staffel von Jessica Jones. Mhm. Die erste fand ich großartig. Ich bin gespannt, wie die 2. wird. Ich bin inzwischen auch ziemlich neugierig auf Black Panther. Mhm. Das ist was, auf die ich mich freue.
Was habt ihr denn so für laufende Serien, die ihr lest gerade?
Den meisten Spaß habe ich derzeit seitdem diese Rebirth-Event-Geschichte gestartet ist, mit Action Comics. Das ist mein Lieblings-Comic und mein Lieblings-Superman-Titel. Dann Doomsday Clock finde ich bisher sehr interessant. Also wenn die das Niveau der ersten 2 Hefte durchhalten bis zur 12. Ausgabe, werde ich da sehr viel Spaß mit haben. Ansonsten lese ich gern von IDW die Star Trek-Comics. Die sind einfach großartig. Egal ob Miniserien oder One-Shots und egal auch in welcher Serie die Sachen spielen, also in welcher der verschiedenen Star Trek-Fernsehserien die Sachen spielen. Mhm. Und im Moment Captain America, erstaunlicherweise, ich kann sonst nie etwas mit Captain America anfangen. Ich fand damals die Marvel Knights Captain Americas wirklich lesenswert. Ich mache daran fest, dass der gute Captain derzeit von Mark Waid geschrieben wird.
Ja, Mark Wade kann selten was verkehrt machen.
Und der baut in die Figur und in die Geschichten, also die letzten 3-4 Hefte, seitdem die angeblich alte Nummerierung zurück ist, baut der in die Figur Sachen ein. Ich bin kein Captain America-Experte, aber da habe ich zeitweise das Gefühl, die Figur steht für ähnliche Werte wie Superman, wenn er einen guten Autoren hat. Ist ja leider auch nicht immer gegeben. Nee, aber Captain America ist im Moment der eigentlich so der einzige Marvel-Titel, der mir durchgehend Spaß macht.
Okay.
Also Miss Marvel ist immer noch großartig. Was ich auch ganz großartig fand, was jetzt leider endgültig beendet ist, ist Silver Surfer. Das war eine großartige Serie von Dan Slott.
Mhm. Ja, und, da habe ich auch nicht verstanden, wieso sie die eingestellt haben. Das ist mir vollkommen unbegreiflich.
Ich weiß nicht, ob Dan Slott bei Marvel aufhört, aber der hört ja, glaube ich, auch demnächst bei Spider-Man auf. Und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt einfach so das Ganze so ein bisschen auslaufen, abschließen lässt. Ich glaube aber auch Tatsache, dass Silver Surfer immer so schon als so eine Art Maxi-Serie geplant war. Der war ja schon mal, glaube ich, sowas, die es, glaube ich, eigentlich einstellen wollten und deswegen oder beenden wollten. Ich glaube schon, dass es bewusst gemacht wurde. Und ich weiß auch nicht, ob die Zeichner eventuell was anderes machen wollen. Also die lebt auch sehr stark von Zeichner.
War Mike Allred,
glaube ich. Ja, mit seiner Frau zusammen, genau.
Genau. Ach, jetzt fällt. Okay, dann habe ich eine mögliche Begründung bei Mike Allred und seiner Frau und weiß nicht, ist das sein Bruder oder heißt auch Allred, glaube ich, mit Nachnamen. Habe ich irgendwo die lesen, die haben irgendwas in der Macht für DC. Also wie du vorhin schon meintest, das ist derzeit auch so ein ständiger Wechsel. DC nimmt Marvel einen Autoren oder Zeichner weg, Marvel nimmt dafür im Gegenzug DC wieder jemanden weg. Also da sind so Verträge offensichtlich am Auslaufen. Also
wir sind jetzt alle sehr gespannt, welcher Autor wo landet. Man kann wahrscheinlich so ein Marvel-Bäumchen wechselig Bingo machen.
Ja. Solange mir nur Brian Michael Bendis bei Superman erspart bleibt. Also ich bin kein Bendis-Fan.
Glaube ich aber nicht. Der durfte zu teuer sein, dass die nie, also Batman oder Superman einer von beiden wird. Und ich glaube Superman.
Ja, und Batman hat schon einen super Autoren, nämlich den Tom King, der hier Sheriff of Babylon, diese wirklich exzellente 12.
Aber der will vielleicht auch irgendwann mal was anderes machen.
Naja, bestätigt ist es noch nicht, aber angeblich wird Brian Michael Bendis erste Arbeit für DC eine Superman-Kurzgeschichte sein in der 1000. Ausgabe von Action Comics.
Das habe ich gehört.
Aber wohlgemerkt, es gibt noch keine Bestätigung. Der konkrete Inhalt sowohl von Action 1000 wie auch von dem Begleitbuch wird wohl im nächsten Previews oder so erst verraten.
Mhm. Okay. Vielleicht noch kurz. Letztes Jahr war gerade auch in US-Comic-Serien so Diversity so ein großes Thema. Wie hat sich das so aus eurer Sicht im letzten Jahr entwickelt?
Also Marvel hatte ziemlich viele, ziemlich diverse Titel. Die stellen die, glaube ich, jetzt nach und nach alle ein. Also ich meine, ich bin es bei Marvel mittlerweile auch gewohnt, dass regelmäßig meine Lieblingstitel eingestellt werden. Hat auch mal einen Vorteil, dass man irgendwas Neues entdecken kann, auch wenn es so ein bisschen traurig ist. Sagt Dr. Hufen, ist mir das gewohnt, Abschied sagen zu müssen. es wird jetzt langsam bei Marvel so ein bisschen eintönig wieder und so wie vorher. Das ist da wirklich so, wie es gefühlt, ein Schritt vor, zwei Schritte zurück.
Da gab's doch vor einem knappen Jahr oder so auf einer Retailer-Convention-Veranstaltung einen riesigen Affentanz darum. Das ging so ja in die normalen Medien, selbst die Tageszeitung haben dann zeitversetzt überberichtet. Das hat mich fassungslos gemacht. Nämlich, weil Marvel da wohl verkündet hat, den Händlern, dass bestimmte Serien eingestellt werden würden, weil die Leser angeblich keine Hispanic oder Latino oder schwarze Figuren in den Kostümen der Helden sehen wollen und auch hier mit schwul-lesbischen Figuren Probleme haben. Die wollen halt oder Frauen, also zum Beispiel eine Frau, die im Thor-Kostüm steckt.
Wobei der Comic sich wirklich noch mit am besten verkauft, lustigerweise.
Ja, es ist lustig hier bei uns zu beobachten. Der Thor verliert, seitdem jetzt diese Storyline läuft, in der Jane Foster halt irgendwann nicht mehr Thor sein wird. Seitdem verliert der Titel bei uns jeden Monat Leser.
Ich höre auf, bevor sie weg ist, dann ist sie ewig da.
Andererseits freue ich mich natürlich drüber, wenn der richtige Thor, was heißt der richtige Thor, aber wenn der, wenn Marvels Original-Thor wieder in seinem Originaltitel steckt, weil ich habe ein Problem damit, wie Marvel das handelt. Diversity-Charaktere und so weiter, schön und gut, aber dann gibt denen eigene Identitäten und eigene
Hashtags. Und da sehen Sie das Problem mit Diversity. Nein, ich meine, das ist, also ich finde es so ein bisschen schlimm, wenn man einfach stehen bleibt und sich da nicht weiterentwickelt und eben nicht gerade mal sagt, dann ist es halt mal ein schwarzer Captain America.
Die Fans und die Leser der klassischen Darstellung der Figur sind natürlich irgendwann enttäuscht. Also da macht, finde ich, DC derzeit geschickter. Die haben jetzt seit anderthalb Jahren einen Koreaner, der sich Superman nennt, aber mit Bindestrich geschrieben. Was weiß ich, also ich glaube jetzt das 18. und 19. Heft draußen. Und in dieser Serie haben sie zumeist asiatische Versionen auch anderer DC-Figuren eingeführt. Die führen ja ihr Eigenleben, treffen inzwischen auch auf ihre westlichen sozusagen Gegenstücke, und die Figuren sind inspiriert, also auch in den Geschichten inspiriert davon, ich will jetzt nicht wieder das Hohelied auf DC anstimmen, aber ich bin der Meinung, wenn Marvel das auch so handeln würde oder gehandelt hätte, nämlich dass nicht nur neue Figuren in die alten Kostüme stecken oder dass die neuen Figuren die alten Titel übernehmen, sondern dann sollen sie den neuen Figuren eigene Heftserien geben, damit die Leser und Fans der klassischen Versionen der Figuren weiterhin...
Okay, und jetzt muss ich mal eingrätschen, weil das ist dann genau das Problem, was wir früher hatten, wo DC ja teilweise auch richtig Gegenwind bekommen hat, weil es sind dann immer die Helden mit den, sagen die Latino-Helden, die schwarzen Helden, die lesbischen Helden, die weiblichen Helden, wo dann die Serien eingestellt werden, weil die nicht so gut laufen wie der normale Titel. Und man kann sagen, den meisten Leuten von außerhalb ist egal, wer Batman ist. Ob es Dick Grayson ist oder ob es Bruce Wayne ist, die kriegen es nicht mit. Und wenn du dich nie weiterentwickelst, hast du vielleicht das Glück, dass du eine Handvoll Leute hast, die gerne Batman als Bruce Wayne und Captain America als Steve Rogers lesen, aber die sterben irgendwann weg. Und wenn keine nachkommen, hast du das Problem, dass die ganze Industrie irgendwann weg ist.
Also dieser New Superman-Titel zum Beispiel mit den asiatischen Versionen der Figuren, der läuft passabel. Also nicht super erfolgreich, aber es ist halt auch kein Flop. Andererseits, vor 5-6 Jahren hatten sie eine schwarze Batman-Version, die hieß, glaube ich, Batwing. Der hat es, glaube ich, auf 2 Jahrgänge gebracht. Dann war der Titel halt auch weg vom Fenster, weil die Verkäufe nicht stimmten. Also... Ich finde so eine Lösung einfach nur ehrlicher, als jetzt den Leuten zu suggerieren, steht drauf Mighty Thor und dann kaufst du das Heft und dann ist ja nicht der Mighty Thor drin, den du aus deiner Kindheit kennst.
Ja, aber ich meine, guck mal, das ist deine Kindheit. Ich bin auch Comic-Fan. Ich habe kein Problem damit, dass Thor eine Frau ist. Ich finde schön, dass ich endlich mal eine Heldin habe, die mich anspricht. Und es ist dann vielleicht meine Heldin und nicht habe genauso das Recht darauf, dass ich ein Thor habe und der wird mir jetzt weggenommen. Einfach, weil es wieder nur weiße, tut mir leid, alte Männer sind, die dann mal wieder Recht haben müssen. Und ich muss noch einen Grund sagen, ich falle dir jetzt ins Wort, weil ich möchte das zu Ende erzählen. Die Frage ist wirklich auch, ob der alte Weg, Erfolg bei Comics zu messen, wirklich noch geht. Also man sagt, man nimmt die Diamond Charts und das ist dann das, wie bemessen wird, ob ein Comic läuft oder nicht, weil da müssen Leute Comics so früh kaufen, das nimmt ganze Zielgruppen raus. Es nimmt Leute raus, die die Comics digital lesen, es nimmt Leute raus, die einfach auf die Sammelbände warten, es nimmt Leute raus, die Comics nicht über Comic-Shops nehmen und es nimmt Leute raus, die einfach in Comic-Laden gehen und sagen, das ist ein interessanter Comic, den nehme ich jetzt.
Zu den Verkaufssachen muss ich sagen, das Letzte, was ich zu dem Thema gelesen habe, war wohl, dass fast alle Verlage machen ein riesen Geheimnis draus, wie groß der Anteil der Digitalverkäufe ist, aber beim Großteil der US-Serien liegt der wohl weit unter 10%. Das ist also noch sehr, sehr überschaubar, wie gut oder wie schlecht sich das verkauft. Zu der Sache mit männlichen, weiblichen Figuren, pipapo, ob schwarz, ob weiß, wie auch immer. Warum soll das nur funktionieren, wenn eine Figur den Titel einer etablierten Figur übernimmt? Ich verstehe nicht, wieso kann man denn nicht zwei Serien haben. In der einen werden die Fans zufriedengestellt, die die Abenteuer der klassischen Version lesen wollen. Und im anderen
Titel... Wir könnten jetzt einmal sagen, weil die klassische Figur schon Jahrzehnte Comics hat, das heißt, du hast da wirklich eine ganze Bibliothek, die du lesen und nochmal lesen und nochmal lesen kannst. Und da musst du auch erstmal fertig werden, als normaler Fan. Und dann, wie gesagt, es sind immer die Titel mit den diversen Charakteren, die eingestellt werden. Man sagt doch mal, die sind ja nicht so populär wie die alten und stellt sofort die Titel ein und stampft sie weg und packt die Charaktere dann irgendwie in den hintersten Schrank und schließt ab und versucht sie zu vergessen. Das ist immer das Problem, weil man dann sagt, die alten sind bekannt. Aber wenn man sie immer wieder hervorholt und aufs Schild hebt, sind sie halt bekannter.
Also für mich war und ist und wird immer sein Peter Parker Spider-Man und nicht Miles Morales.
Gut, andere Leute sehen es anders und das wird auf jeden Fall ein Thema sein, was was bleibt, was interessant bleibt und sich auch vielleicht noch in noch viel wahnsinnigere Regionen entwickelt, als einfach nur jetzt auch mal farbige oder weibliche Helden mehr zu machen.
Ach so, eine Anmerkung muss ich noch machen, weil die Meldung kam erst vor ein paar Stunden, dass DC zum Jahresende eine Limited-Serie, weiß nicht, ob es so vier, sechste oder Achtteiler werden wird, veröffentlichen wird, die geschrieben vom Drehbuchautoren von 12 Years a Slave. Da fällt mir jetzt wieder mal der Name des Autoren hin. Aber diesen Drehbuchautoren, der hat auch kürzlich für den Vertigo-Label eine Miniserie geschrieben, der arbeitet an einer Serie, und zwar basierend auf dem klassischen History of the DC Universe. Nur diesmal eine History of the DC Universe aus Sicht nicht der klassischen Superhelden, sondern aus Sicht der Transgender, schwul-lesbischen, schwarzen, gelben etc. etc., was im Volksmund gerne immer als Minderheiten bezeichnet wird. Da wurden auch Namen von Figuren genannt, die mir jetzt auch
John Ridley.
Genau. So, auf jeden Fall, und das klingt für mich schon interessant. Das ist ein Projekt, die stellt DC, glaube ich, jetzt an diesem Wochenende in Washington DC vor. Da ist eine Veranstaltung, da hat DC, macht da so eine Art Presseveranstaltung oder so. Und im Rahmen dessen wird dieses neben anderen Comic-Projekten vorgestellt.
Okay, da kann man ja gespannt sein.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Gut, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr mal wieder dabei wart. Und schauen wir mal, was da auf uns zukommt dieses Jahr. Das war jetzt so eine fernsehlangweilige...
Beharrende Dinge, die da kommen.
Genau, so Floskel-Style.
Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Dr. Bunsenbrenner sagen hören wollen.
Das schalten Sie nächste Woche ein. Mike vs. Susi. Wir reden bei Episode 8.
Genau. Juti, macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Ciao.